Einen schönen guten Tag hier aus Kanada. Diese Ausgabe hier ist eine Art Update, denn zunehmend erhalten wir Fragen, wie man nun in dieser Zeit mit seinem Vermögen umgehen sollte. Gerade die aktuellen Entwicklungen, die werden aus meiner Sicht natürlich auch zu Recht als beunruhigend eingeschätzt. Wir sprechen ja in unserem Podcast Stabil durch den Wandel auf unserem Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell immer wieder von den großen Gefahren für unser Vermögen. Und viele Mails, die uns erreichen, lassen das Thema quasi ständig mitschwingen. Es ist schon manchmal berührend. Wir versuchen mal logisch an die Fragen heranzugehen. Wir erleben gerade den Zusammenbruch der Kaufkraft des Euro. Diese sogenannte Inflationsrate, die man uns vom Statistischen Bundesamt jetzt mit 10% gerade verkaufen will, geht bei dem normalen Haushalt völlig an der Realität vorbei. Mit fiktiven Warenkörben, die man unrealistisch aus Sicht eines normalen Bürgers hier zusammenbastelt, kann man zwar jede Menge oder die geforderte Prozentgröße erreichen, aber diese Zahlen nutzen ja niemanden, um sie für die eigene Finanzplanung zugrunde zu legen. Jeder Mensch kann und sollte aus meiner Sicht seine persönliche Inflationsrate einfach mal selbst überschlagen, indem er die gleichen Produkte im Supermarkt kauft oder die gleiche Menge Benzin tankt oder die gleiche Temperatur in seiner Wohnung einstellt, wie er es zum Beispiel vor den Corona-Maßnahmen gemacht hat. Ich glaube, dann wird relativ schnell klar, dass die Inflationsrate vermutlich in der Türkei nicht viel höher ist als in Deutschland. Auch wenn man gern westlich medial die Wirtschaftspolitik in Ankara als völlig chaotisch verkaufen will und offenbar blind für die Lage im eigenen Lande geworden ist. Egal, wie man es nimmt. Ich halte Währungen grundsätzlich für eine schwer zu kalkulierende Anlageform, um das Vermögen zu sichern. Darum geht es hier in diesem Podcast. Da nehme ich übrigens auch den US-Dollar und den Schweizer Franken explizit nicht aus. Auch diese Währungen sind gefährdet und gehören mit zu den IWF-Währungen. Ja, und wenn man schon Geld zum Beispiel für den Bedarf des Lebensunterhaltes an die Seite legen will, dann würde ich es in diesen Zeiten nur in bar tun. Denn nur Bares ist Wahres, wie es so schön heißt, oder nur Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Gerade auch bei Ausfällen von Computern, zum Beispiel im Rahmen eines Stromausfalls, sind Gelder auf Banken für Einkäufe schlichtweg nicht nutzbar, weil man nicht rankommt. Das dürfen wir nie vergessen. Kommen wir jetzt aber kurz zu den gängigen Anlageformen, um sein Vermögen zu schützen, gerade aus längerfristiger Perspektive. Und das sind die Fragen, die uns ja meistens hier erreichen. Geldanlagen und somit Investitionen in sogenannten Rentenfonds, Staatsanleihen wie Bundesschatzbriefe oder festverzinsliche Formen mit Garantien würde ich schon einmal ausschließen, wie ich gerade anhand der Währungsproblematik auch schon angesprochen habe. Die in der Vergangenheit viel gepriesene Mündelsicherheit, das kennt jeder noch aus der Geschichte, gerade die Älteren, ist in Anbetracht der dramatischen Entwicklungen der Staatsüberschuldungen, die weltweit stattfindet, aus meiner Sicht keinen Pfifferling mehr wert. Garantien sind eben nur nominal, also in Form einer bestimmten Summe darstellbar, aber niemand kann sagen, wie hoch denn die Kaufkraft sein wird. Kurz, die Garantien sind alles andere als Garantien, wie man es sich gerne ausmalen soll, wenn man zum Beispiel in einem Beratungsgespräch mit einem Finanzvertreter sitzt. Nehmen wir als nächste Form die Aktien mal. Wir befinden uns derzeit in einer ideologisch motivierten politischen Phase, welche eine saubere Kalkulation der Wirtschaft schwer möglich macht. Unternehmen, die zum Beispiel nicht woke sind, haben mit Repressalien zu rechnen. Wir haben über diese Form des ideologischen Ratings einige Male in unserem Podcast gesprochen mit Eva. Dazu kommt das Dogma, dass alle Unternehmen besonders gefördert werden sollen, die eine geringe CO2-Emission haben, wobei man ja CO2 mittlerweile als Schadstoff deklariert hat. Gut. Zu Ende gedacht bedeutet das, dass die geringste Schadstoffemission natürlich die Firmen haben, die überhaupt nichts tun. Und nach dieser grünen Logik müsste diese Art unproduktiver Unternehmen also die höchsten Aktienkurse erwarten lassen. Wer bei solch unsinnigen Vorgaben noch eine Prognose machen will, der hat es wirklich schwer. Na gut. Ein weiterer Punkt sind die politischen Bestrebungen, die Insolvenzanmeldepflicht bei angeschlagenen Unternehmen, zum Beispiel bei einer klaren Überschuldung, zu lockern. Das bedeutet, dass also immer mehr die sogenannten Zombie-Unternehmen im Markt agieren, weil sich die Vorstände nicht mehr strafbar machen, wenn sie sich nicht beim Insolvenzverwalter melden, um eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit zu erklären. Die normalen Insolvenzregeln dienen eigentlich dem Schutz der noch gesunden Unternehmen, die sich ja noch im Markt befinden, die sich weitgehend darauf verlassen müssen, dass die Unternehmen am Markt alle nicht nur überleben, sondern natürlich auch irgendwie zahlungsfähig sind. Und durch diese völlig verwirrte Politik können also noch gesunde Unternehmen dann ebenfalls in die Pleite getrieben werden, weil der Staat als eine Art Komplize von konkursreifen Firmenchefs mitagiert, da er die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der strafbaren Handlung der Insolvenzverschleppung, das ist es nämlich, schlicht aussetzt. Daher würde ich zurzeit eher nicht in Unternehmensbeteiligungen wie Aktien investieren, bis man irgendwann wieder ein paar klare Grundlagen für eine ordentliche Kalkulation vorfindet. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Immobilien in Europa. Da haben wir schon oft und ausführlich in dieser Podcast-Reihe auch berichtet. Mittlerweile sehen wir einen drohenden Zusammenbruch der Immobilienpreise aus den verschiedenen Gründen in Europa. Allein die steigenden Zinsen werden vielen Hausfinanzierungen das Genick brechen, das glaube ich. Aber auch die drohenden Enteignungen von Immobilien durch einen Lastenausgleich haben wir besprochen und die sind aus meiner Sicht auch nicht vom Tisch. Unter dieser Hashtag Finanzfragen was tun, Andreas Popp Finanzfragen was tun, also in dieser Rubrik findet man dazu auch schon einiges. Da habe ich schon einige Podcasts zu gemacht. Nun kommt die Frage, was kann man tun, wenn Geldanlagen wie festverzinsliche Wertpapiere bzw. Rentenfonds nicht mehr sauber kalkulierbar sind? Oder Unternehmensanteile wie Aktien oder entsprechende Fonds quasi einem Blindflug gleichkommen? Aber selbst Immobilien, das war ja mal das Betongold, die Immobilien, die sich im schwersten Fahrwasser der Kalkulierbarkeit befinden und vor sich hin dümpeln und sogar von der Enteignung bedroht sind. Wie gehe ich also vor, wenn ich mich finanziell neu sortieren möchte? Das ist die Hauptfrage, die mich immer wieder trifft. Wichtig ist dabei, dass man als erstes seinen Finanzstatus ermittelt. Der beste Finanzberater ist man immer selbst, und zwar rund um die Uhr 24 Stunden am Tag. Was macht man dann mit dem Geld, falls man sich entschließt, einige oder alle Aktiendepots oder Fonds aufzulösen? Wie sichert man sich zum Beispiel auch sein Geld, wenn man die Lebensversicherung ausgezahlt bekommt, weil man sie vor dem regulären Ablauf aus meiner Sicht idealerweise verkauft hat oder anderweitig aufgelöst hat? Zum Thema Lebensversicherungen verkaufen wurde hier schon einiges gesagt und ich gebe gern dazu Kontakte heraus, wenn ich Anfragen bekomme. Vor allem aber, was tun mit den meist gerade höheren Verkaufserlösen, zum Beispiel bei einer Immobilie, von der man sich zum Teil auch schweren Herzens natürlich getrennt hat, weil man aber dann die Gefahren für die Zukunft ähnlich einschätzt, wie es einige klar denkende Wirtschaftsanalysten tun. Und dazu gehöre ich auch, denke ich. Tja, und hier wird es tatsächlich nicht ganz einfach. Oder vielleicht doch? Eigentlich ist es doch einfach. In unkalkulierbaren Situationen sollte man sein Pulver trocken halten. Auf den Finanzmarkt übertragen heißt das, dass man sein Vermögen nicht vorrangig produktiv investiert, sondern vor allem sichert. Nun sagt die Bauernregel, lege nicht alle Eier in einem Korb oder noch deutlicher, lege nicht alles in Eiern an. Es gibt gewiss keinen Standardweg für alle Menschen zur Sicherung des Vermögens. Gehen wir mal die einzelnen Dinge durch. Ich zum Beispiel Grund und Boden im rechtssicheren Raum außerhalb Europa priorisiere ich, weshalb ich mich für den Standort Kanada nach langen Recherchen entschieden habe. Das passt gewiss nicht für jeden, sondern hängt immer von der persönlichen Ausrichtung ab. In rechtssicheren Gebieten lassen sich auch gute Möglichkeiten der autarken Versorgung darstellen, was ja ebenfalls eine erhebliche Investition ausmachen kann, Gewächshäuser und so weiter. Diese Art der Sicherung des Vermögens ist natürlich nicht als vorübergehend einzuordnen, ist klar. Zweitens haben wir auch oft drüber gesprochen. Edelmetalle in physischer Form, ebenfalls außerhalb Europas. Es gibt neben den sogenannten Zollfreilagermodellen, bei denen ich eher skeptisch bin, habe ich auch schon öfters drüber gesprochen, neben diesen Modellen gibt es auch Länder, bei denen man Edelmetalle wie Silber und Platin ganz regulär mehrwertsteuerfrei erwerben kann. Man kann es auf Wunsch auch in Sicherheitseinrichtungen außerhalb des Bankensystems einlagern. Und ich finde diesen Punkt außerhalb des Bankensystems dabei sehr wichtig. Gerade bei größeren Anlagesummen gibt es da interessante Möglichkeiten. Drittens. Und jetzt geht es um ein Thema, zu dem ich in letzter Zeit oft angeschrieben werde. Und deshalb soll es hier etwas ausführlicher behandelt werden. Es gibt immer wieder die Frage nach Investitionen in Edelsteinen. Was gibt es da zu beachten? Denn nur wenige verstehen etwas von der Materie. Um wirklich werthaltig und sicher zu investieren, sehe ich übrigens nur reine Anlagediamanten als sinnvoll an. Nur Anlagediamanten aus meiner Sicht. Es gibt zwar mittlerweile diverse Anbieter von Edelstein und Halbedelstein, die regelrechte Vertriebe aufgebaut haben und emotional auch auf Kleinanleger abzielen, aber ich denke, da sollte man eher vorsichtig sein, gerade wenn man irgendwann seine Edelsteine wieder verkaufen möchte oder muss. Anlagediamanten sollte man übrigens auch nicht mit Schmuckdiamanten oder Industriediamanten gleichsetzen. Es gibt nur wenige hochqualifizierte Anbieter in diesem sehr kleinen Markt und die findet man eher selten über Suchmaschinen im Computer. Ich selbst habe mich mit der Materie relativ intensiv beschäftigt, schon seit längerem, und war schon ziemlich gefordert, wie aufmerksam man hier bei der Sicherung seines Vermögens sein muss. Natürlich gibt es erstklassige Adressen in diesem Markt, mit denen ich immer wieder in Kontakt bin, wenn ich selbst auch Fragen dazu habe. Wichtig ist eines: Wenn man in Diamanten investieren möchte, sollte man klar strukturiert vorgehen und die Emotionen im Griff haben. Denn die werden beim Anblick dieser funkelnden Naturwunder massiv stimuliert. Das muss man einfach wissen. Wichtig sind ganz spezielle, international anerkannte Zertifizierungen von seriösen Experten, die eine wirkliche qualifizierte Beratung durchführen können. Und da ist es wirklich wichtig, welche Zertifizierung, man kann solche Dinge ja auch selbst entwickeln, auch da ist der Markt relativ bewegt. Gerade das Gewicht, die Form, der Schliff und auch die Qualität müssen ganz exakt erfasst werden in diesen Zertifizierungen. Die gibt es. Ist ein ganz spannendes Thema übrigens. Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass man zum Beispiel einen Millionenbetrag in wenigen Gramm Diamanten auch auf Reisen bei sich tragen kann, ist schon reizvoll. Eine Million in Goldbarren, eine einzige Million, wären dagegen schon 20 Kilo, die man da mit sich führen müsste. In Silber will ich es gar nicht ausrechnen. Auch finde ich interessant, dass die Preise von Anlagediamanten wenig volatil sind, also nur geringe Preisschwankungen haben. Das liegt übrigens auch daran, dass es keinen Papiermarkt gibt, wie zum Beispiel bei Edelmetallen. Deshalb kann man durch Börseneingriffe ja immer wieder die Edelmetallpreise so nach unten drücken. Diamantenpreise, also Anlagediamantenpreise, ergeben sich nur aus der reinen physischen Nachfrage beziehungsweise auch dem physischen Angebot, das ja dem gegenübersteht. Um es deutlich zu sagen, wenn man in Anlagediamanten investieren möchte, dann sollte man es nur im Rahmen einer Diversifikation tun, also nur einen überschaubaren Anteil seines Vermögens dort anlegen. Manche sehen hier 10%, andere bis zu 30% des Vermögens. Es hängt alles von der individuellen Situation des Einzelnen ab. Außerdem geht es hier aus meiner Sicht bei diesem Thema ganz klar um Anleger von größeren Vermögen. Nehmen wir ein Vermögen von 1 Million. In einem solchen Fall würde ich sagen, dass man hier das Thema Anlagediamanten absolut in Erwägung ziehen kann. In Gesprächen zu diesem Thema sollte man aber versuchen, die Emotionen rauszuhalten. Diamanten ersetzen auch keine Edelmetalle, sondern können eine sinnvolle, sachwertorientierte Vermögenssicherung aus meiner Sicht gut ergänzen. Diese Ausführungen zu diesem Thema Edelsteine sind auch nur ein paar Impulse zu dem Thema und keine wirklich strukturierte Anlageinformation. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. Kommen wir zum Schluss dieser Ansage, die ich hier nur als Update verstanden wissen will. Im Moment werden wir einfach oft gefragt, was man denn mit seinem Geld tun soll. Gerade aus dem Mittelstand, die über Erlöse aus Firmenverkäufen oder Immobilienveräußerungen verfügen, kommen genau diese Anfragen. Die undurchsichtige Gemengelage, gerade in dieser kritischen Zeitqualität, bringt mich zu dem Schluss, dass ich warten würde mit produktiven Investitionen in Renditeanlagen und zurzeit, wie gesagt, das Pulver trocken halten würde. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße von mir. Bis dann. Ciao.